Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 786. Heute blicken wir auf WWE aktuell, auf den Generationenwechsel und wir stellen die Frage, hat WWE ein Main-Event-Problem? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Und der Saladin ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, Saladin.
Hallo, hey in die Runde. Wunderschönen guten Tag.
Der SummerSlam ist gerade erst eine Woche her und wir müssen mal wieder über das aktuelle Geschehen sprechen. Fühlt sich fast schon eine Ewigkeit an, muss man sagen, dass der SummerSlam her ist. Irgendwie, also zumindest bei mir in meinem Kopf, ist der sehr viel weiter weg als eine Woche. Wir drei haben ja auch die Berichterstattung gestemmt und deswegen fand ich es auch konsequent, dass wir heute ein aktuelles WWE-Thema besprechen und da auch den Generationenwechsel und eben die Main-Event-Region von WWE in Beschlag nehmen. An der Stelle nochmal der Hinweis, ihr könnt natürlich gerne da auch mitsprechen mit uns, also schreibt da gerne unter das YouTube-Video eure Eindrücke vom WWE-Produkt aktuell. Wo seht ihr da Nachholbedarf? Macht man genug für den Nachwuchswechsel, für den Generationenwechsel und wer sind da eure Kandidaten? Also schreibt das da gerne rein. Auf dem Discord könnt ihr da natürlich ebenfalls fleißig mitdiskutieren. Feedback, Fragen, Thread ist da natürlich die Anlaufstelle. Da könnt ihr dann immer die aktuelle Episode diskutieren. Und wenn ihr mehr von uns haben möchtet, unbedingt bei Patreon, bei Steady und bei YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbeischauen und da einschlagen, einschalten, mit dabei sein. Da gibt es jede Woche zusätzlichen Content. So. Das war unser Housekeeping, wie ich das früher immer so schön genannt habe. Jetzt mal hier zum eigentlichen Thema. Generationenwechsel. Warum dieses Thema? Da gibt es eigentlich zwei Punkte für. Zum einen gab es ja wirklich auch Kritik seitens des Lockerrooms in Richtung der aktuellen Ausrichtung. Da hat ja Damian Priest Interviews gesagt, ja, es ist schon ganz schön frustrierend, wenn immer dieselben vier Leute den Main Event bestreiten. Und bei der SummerSlam Pressekonferenz ist ja dann auch ein Triple H darauf angesprochen worden. Und er hat dann gesagt, ja gut, ne? Es ist jetzt nicht so, als ob wir hier durchrotieren würden. Es geht nicht darum, dass du jetzt an der Reihe bist, weil du jetzt eine gewisse Zeit lang da bist, sondern es geht eben darum, dass man sich diese Position an der Spitze selbst erarbeiten müsste. Also Topplätze werden hier nicht, das war Triple H's Position, nach Dienstalter vergeben, sondern quasi über Popularität, Verlässlichkeit und vor allem auch, ob man Tickets verkauft oder eben nicht. Und da war natürlich die Kernidee dahinter, ne? Wer Cody Rhodes, Roman Reigns oder auch den CM Punk verdrängen will, der muss beim Publikum stärker ziehen als manch anderer. Dass beim Wrestling da noch ein bisschen mehr dazu kommt, sprechen wir gleich drüber. Der andere Punkt war natürlich auch, dass man jetzt hier zum Beispiel einen Obafemi ganz offiziell als den Anführer der neuen Generation hier vorgestellt hat nach seinem Sieg gegen Brock Lesnar. Und selbst bei Randy Orton gegen Cody Rhodes, jetzt bei SmackDown haben wir es ja gesehen, wo dann auch ein Cody gesagt hat, ey, du bist hier, du hast dich als Legend Killer bezeichnet, aber du bist die letzte Legende hier und ich werde dich umbringen. Wie er so schön martialisch es bezeichnet hat. Saladin, wie siehst du das aktuell? Also wie siehst du diese Aussagen speziell von einem Triple H? Ist das klug, das so zu präsentieren oder ist das alles Business?
Ich glaube, dass das ein Stück auch immer Business ist. Ich meine, er hat eine Kritik, Sports Entertainer hat eine Kritik geäußert, er geht drauf ein, wirft aber den Ball zurück und wirft eigentlich die Kritik an die Performer. Ja, im Endeffekt, dass sie halt selber versuchen müssen, overzukommen, wie man so schön sagt, im Wrestling, beziehungsweise einfach, dass die Charaktere nicht größer sind als die Main-Eventer, die er kritisiert. Ich sehe das als eine kalkulierte Aussage, wie alles bei Triple H sehr berechnend ist, aber auch ein Stückchen Wahrheit ist ja auch dran. Wir haben eine Reihe von Mitkadern, die mal kurz hochkommen. Damian Priest war ja davon einer, Jey Uso war einer davon. Bron Breakker war jetzt kurz mal, hat kurz geschnuppert, ist wieder raus. Und im Main Event sind, man hat das Gefühl, immer die gleichen. Roman, Seth sind so ein bisschen unantastbar und auch CM Punk hat sich da insgesamt jetzt etabliert. Und auch Cody natürlich.
Genau, das sind die vier großen Namen, die wir da auf jeden Fall in der Spitze haben. Ich fand es eben auffällig, dass man das hier nicht nur in der Pressekonferenz thematisiert hat, sondern auch bei Raw und letztlich auch bei SmackDown so ähnlich. Kai, wird man daraus jetzt eine Storyline machen? Also kriegen wir sowas wie alte Generation gegen neue Generation oder zumindest, dass man eben sagt, ja hier, wir haben diese jungen Leute und die wollen jetzt nach oben. Wird das stärker eine Geschichte, als das noch zuvor gewesen ist?
Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass das wirklich eine Geschichte in dem Sinne wird, so alte Generation gegen neue Generation. Es passt einfach zu Cody Rhodes, Randy Story, das aufzugreifen. Ich glaube, das hat aber weniger jetzt mit dieser Kritik zu tun. Und ich finde sowieso, das hat man auch Also ich habe da so eine recht harte Meinung auch zu den Triple H-Aussagen, weil klar ist natürlich Business und ist auch gewisserweise in Character. Ich finde, ein Triple H trifft aber auch sehr viel so dumme Aussagen, würde ich jetzt einfach mal nehmen. Weil es ist so, er gibt immer eine Antwort, so dieses, ja, die Leute müssen sich einfach mehr anstrengen und dann würden sie auch dahin kommen. Aber das stimmt ja einfach nicht. Also wie viele Beispiele haben wir für Leute, die sich den Arsch aufreißen, die kommen halt nirgendwo hin. So, ja, okay, jetzt ist halt Chad Gable irgendwann endlich mal IC-Champ geworden. Ne? Aber wie viele Leute, sie in Braun Breaker, den sie irgendwie geparkt haben und Booking auch komplett in Sand gesetzt haben, wenn man das mal ehrlich ist. Ich bin auch immer noch dabei, das kann man alles easy wieder fixen natürlich, da ist auch absolut nichts kaputt oder sowas. Ne? Aber du hast ganz viele Leute, die kommen von selbst over mit diesen minimalen Mitteln, die sie haben, weil um over zu kommen, brauchst du ja auch das Programm, du brauchst ja auch die Fehde. Und du hast Leute, die kommen in diesen kleinen Sachen, die sie haben, von selbst over. Okay, gib mir noch ein bisschen Fan-Bias, wie zum Beispiel bei einem Ilya Dragunov. Der ist in seinem US-Run over gekommen. Und mit dem macht man gar nichts. Ne? Du hast Carmelo Hayes, der war jetzt auch dabei, so ein bisschen mehr over zu kommen. Okay, jetzt kriegt er sein Match gegen den Nomad, Baron Corbin. Also, so, es stimmt halt einfach nicht, was Triple H sagt. Also, es ist halt einfach offensichtlich Quatsch, was er erzählt. Und das ist so ein bisschen nervig. Und ich kann jetzt mal, ne, du musst ja auch mal bedenken, es ist trotzdem auch alles immer so ein bisschen in Character. Aber auch als Wrestler, so, du musst dir doch verarscht vorkommen. Jetzt sind wir mal ehrlich. Also, weil dir wird immer gesagt, ja, hard work pays off. Du bist so, ich mache ja alles, ich tue und sowas. Und dann wie zum Beispiel, ne, auch da, ja, jetzt hat sie ihren Spot bekommen, so mit Chelsea Green, die macht PR wie ein Geisteskranker, die kannst du überall hinschicken und dann siehst du da so einen Michael Hayes, der sagt, ja, im Endeffekt ist sie dafür da, dass sie sich für eine Tiffany Stratton hinlegt. Also, es stimmt ja offensichtlich nicht, dass harte Arbeit immer belohnt wird.
Saladin? Ich würde sagen, ich glaube, dass alle Performer hart arbeiten. Grundsätzlich. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein in diesem Business. Deswegen finde ich das immer, den Aspekt immer schwierig zu sagen, Hard Work, alle arbeiten hart. Aber.
Das glaube ich übrigens nicht. Ich glaube, es gibt Leute, die arbeiten ganz klar härter als andere.
Okay. Und ich habe das Gefühl, dass aber bei Triple H natürlich, und da stimme ich dir völlig zu, dass er das so raushaut. Natürlich ist das ein Charakter, aber es ist halt auch ein Fünkchen Wahrheit dran, aber auch eben auch nicht. Ich finde, dass man kann jetzt ja wir sind jetzt im fünften Jahr, wo er das Creative übernommen hat. Jetzt kann man auch so ein bisschen deeper analysieren, was funktioniert und was funktioniert eigentlich nicht. Und ich finde, dass halt, er hat zwar Long-Term-Storylines und jeder weiß auch so, welcher Charakter wer wo ist, aber jetzt neue Stars aufzubauen, das hat jetzt ein paar Mal so nicht geklappt. Cody war schon am Hochkommen und Cody ist sogar eher außerhalb von der WWE erstmal groß geworden, ist zurückgekommen mit einem Big Bang dann. CM Punk war ein großer Charakter schon davor. Der ist auf ganz alleinem Weg schon lange davor. Roman hat sehr lang gedauert und ist aber auch eine Kreation, die davor schon Champion war. Und Seth war auch schon davor Champion. Also welcher Performer hat es in den letzten 4 bis 5 Jahren geschafft, jetzt mal ganz nach oben zu kommen? Und da muss Triple H sich selber die Frage stellen. Und ich würde auch sagen, zum Beispiel NXT produziert jetzt wirklich viele, viele neue Performer. Die kommen dann an beim Main Roster. Und dann weiß man irgendwie nicht so ganz, wo es hingeht. Ja, also die sind dann da, ein paar gewinnen mal 50-50-Matches, mal holen sie den Titel. Die Titel, ich glaube, weil es auch eine Ansammlung von Titeln ist, ist schwierig. Und ich finde, Chelsea Green ist jetzt ein gutes Beispiel, wie auch jemand behind the scenes einfach sie niedermacht. So. Und ich weiß, ich sehe, wo ist der Payoff? Ja, also soll sie jetzt darauf, wird sie jetzt eine Fehde mit Michael Hayes haben, den ein Großteil der Zuschauer nicht kennt? Den kennen ja nur diese Leute, die nur Bubble sind, ja. Und ich verstehe nicht, wo da, was da der Sinn ist. Und sowieso ihr den Interimstitel zu geben, ist das, warum eigentlich jetzt zum Nachhinein, ja? Weil das passt dann so ein bisschen zu Michael Hayes Aussagen, wo er sagt, die wird sowieso nie die Front, die wichtigste Performerin sein.
Ja gut, da muss man natürlich jetzt fairerweise sagen, nachdem, ich glaube, den Interimstitel hat man ihr jetzt erstmal gegeben, um diese, weil man sich nicht sicher war, wie lange ist jetzt Rhea Ripley wirklich weg und dass man dann auf eine einfache Art und Weise die Titel vereinigen kann. Jetzt ist Rhea Ripley verletzt. Dann hat man ja gesagt, ja, du bist jetzt aber die richtige Championess. Und jetzt haben wir auch noch rausgefunden, dass sich eine Chelsea Green auch noch verletzt hat. Also dieser Titel ist eh gerade verflucht, würde ich mal sagen. Also so viel Pech muss man da auch erstmal haben. Aber ganz, ganz kurz, um auf den eigentlichen Kern zurückzukommen. Ich tue mich halt mit diesen Aussagen sehr schwer, weil es ist genau das, was ihr beide eigentlich auch bestätigt habt. Wrestling funktioniert nicht nur darüber, dass du eben die gute Arbeit ablieferst und hart arbeitest, sondern du brauchst eben auch die Fürsprecher hinter den Kulissen, die für dich die entsprechenden Geschichten zusammenbauen, die dich entsprechend in den Fokus rücken, die dir vielleicht auch die Momente einräumen, die vielleicht dafür sorgen, dass du groß overkommen kannst. Oft sind das nur Kleinigkeiten, oft sind es auch Zufälle. Wenn man in die Vergangenheit schaut, hat es oft Zufälle gegeben, die dafür gesorgt haben, dass bestimmte Talente einen Spot bekommen haben, den ausgenutzt haben und dann an die Spitze gekommen sind. Also Triple H und Steve Austin sind da so bekannte Beispiele für. Und Steve Austin, Curtain Call, Triple H hätte in die Position rutschen sollen. Steve Austin dann mit dem King of the Ring Sieg, Austin 316, bam, auf einmal ist ein Riesenstar. Eine Sache, die ich bei dieser Diskussion, die ja wirklich jetzt auch schon längere Zeit tobt, immer wieder lese, ist, dass da kritisiert wird, dass die großen Namen, also namentlich sowas wie eben ein Roman Reigns, wie ein Seth Rollins, von mir ist auch ein Brock Lesnar und John Cena, dass die sich so lange oben festgehalten haben und dass sie sich festkrallen und dadurch eben kein Platz in der Spitze gewesen wäre. Und da sagt man immer, ja, früher war das anders. Ne? Früher hatten wir kurze Regentschaften. Hatten wir?
Ja.
Hatten wir, muss man dazu sagen, mit, wenn man dann so Namen wie The Rock heranzieht, der dann nach Hollywood gegangen ist und dann
Austin.
Austin, der gesundheitlich nicht mehr konnte, ein Batista, der irgendwann einfach keinen Bock mehr gehabt hat, auch andere Bereiche probiert hat, CM Punk, der gegangen ist und so weiter und so fort. Wir hatten kurze Runs, man muss aber auch sagen, dass wir das, ich finde, wir hatten eine Mischung eigentlich, ne? Wir hatten natürlich auch Phasen gehabt.
Also du meinst kurze Main-Event-Runs, ne? Nicht, dass jemand sagt, genau, dass CM Punk, genau, dann ging, aber über ein Jahr, also du meinst kurze Runs im Main-Event und nicht
kurze. Ich meine so kurze Main-Event-Runs, ich meine zum Beispiel einen Roman Reigns, der jetzt gefühlt seit über 10 Jahren quasi im Main-Event seine Position hat, so. Und da immer wieder Champion-Titel gewinnt und die großen Shows dann eben auch Main-Evented. Genau das meine ich. Kai, wie siehst denn du das? Ich frag dich erstmal.
Also, es ist ja eben alles eine Sache der Perspektive. Also, im Endeffekt, du hattest ja auch trotzdem deinen Namen, auch ein Triple H war lange im Main-Event, sehr, sehr lange. Ein John Cena war lange im Main-Event, ein Undertaker war lange im Main-Event. Du hattest dann auch immer wieder Namen, die trotzdem auch lange im Main-Event waren, aber eher so Dip in, Dip out, auch vielleicht ein bisschen durch Verletzungen. Also, ne, Shawn Michaels, Chris Jericho und sowas auch zu der Zeit.
Edge.
Ja, Edge, genau. So, ne, Randy Orton, im Endeffekt, also, den könntest du ja so gesehen sagen, der ist jetzt schon 20 Jahre im Main Event eigentlich. Also, deswegen immer so ein bisschen, ist eine Sache der Wahrnehmung. Und du hattest trotzdem auch verschiedene Champs dazwischen. Du hattest Rey Mysterio, du hattest Jeff Hardy, du hattest einen Kurt Angle. Also, du hattest ja trotzdem auch immer Namen drin. Und ich glaube, der riesige Unterschied ist einfach, was das Ganze noch viel, viel schwieriger macht, dass mittlerweile auch Leute länger wresteln. Wenn du dir jetzt auch mal so an, also ein CM Punk ist irgendwie 47. Also klar ist der auch lange in diesem Spot, weil der ist halt Main Eventer. Und du gibst ja den Spot im Normalfall erst auf, wenn du aufhörst. Das war ja bei einem Taker auch so. Das war bei einem John Cena auch so. Klar, der war dafür jetzt irgendwie trotzdem noch 10 Jahre länger da, aber er war ja nicht mehr aktiver, ständiger Teil des Rosters ab einem gewissen Zeitpunkt. Und das ist halt bei diesen Namen, die du jetzt nennst, halt nicht so. Ne? Also, die wresteln weniger, die können länger wresteln. Klar sind die halt deswegen auch länger Main-Eventer, außer jetzt, die verletzen sich und müssen Karriere beenden oder sowas. Das ist halt das Problem. Ich finde eher, wo man das Ding nicht richtig angepackt hat, ist diese Tatsache, wir haben den zweiten Belt ja dann irgendwann bekommen. Ne? Wir hatten ja diese dumme Zeit mit der Unification, alles komplett dicht gewesen, weil auf einmal hattest du nur noch Randy Orton und John Cena um diesen Unified Belt und dann hattest du auf einmal Roman Reigns und Brock Lesnar um diesen Unified Belt. Das war halt das Problem. Und das, worüber wir uns eigentlich gefreut haben, du kriegst einen zweiten Belt wieder, du hast wieder einen Spot für Leute, die jetzt gar nicht so viel im Main Event vertreten sind, was du ja auch teilweise gemacht hast. Guck mal, du hast Jey Uso als Champ, du hast einen Damian Priest als Champ, du hast auch einen Drew McIntyre nochmal als Champ mehrfach so reingeschmissen. Ich finde, das hat man so ein bisschen verloren jetzt, dass man diesen World Heavyweight Championship, sind wir mal ehrlich, das war ja so ein bisschen der war eine Stufe unter dem WWE Championship, so in unseren Köpfen auch, dass man den nicht mehr nutzt, um nochmal andere Leute damit irgendwie laufen zu lassen, weil mittlerweile sind ja die frischen Talents, die jetzt ein Belt gewinnen, so wie ein Damian Priest, der ist ja trotzdem schon 40, das ist ja nicht wie 2011 Summer of Punk, der ist irgendwie 33 und wird Champion, sondern die frischen jungen Leute, so Kevin Owens gegen CM Punk, ja, der ist auch über 40. Ich glaube, das ist halt auch nochmal ein Problem.
Ja, Saladin, haben wir da verschiedene Probleme, die dazukommen? Also einem längere Karrieren, gesündere Karriere, muss man auch sagen, als das noch in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Weniger Matches insgesamt natürlich auch, die mit dazukommen?
Ja, genau. Also ich glaube, die Punkte wollte ich ja auch ansprechen. Da hat Kai wichtige Sachen angesprochen. Einmal ist es natürlich so, dass das Schedule heute viel leichter ist, also weniger Leute kämpfen und wissenschaftlich, körperlich, die Regeneration. Viele haben Personal Trainer, viele achten auf sich und können halt auch länger wresteln und sind körperlich auch fitter. Wir sehen das auch in anderen Sportarten. Wir sehen das im Fußball, wo die Spieler inzwischen bis 38, 39 spielen. Früher war es mit 33 schon. Langsam wird es Zeit. Auch beim Basketball. Ja, oder auch Basketball, ne? Da spielt jetzt LeBron so seine 25. Saison. Und das ist, im Wrestling färbt sich das auch ein bisschen ab, weil eben man länger, wenn man körperlich auf sich achtet, dann auch länger wresteln kann, weil es auch weniger ist. Das ist der eine Aspekt. Deswegen sind die länger auch zum Teil da. Und der andere Aspekt ist, finde ich, ganz wichtig, diese zwei Titel. Ich meine, das kann man, finde ich, schon kritisieren, dass man halt suggeriert, dass man zwei Champions hat und dann glaubt man, man schafft dadurch mehr Möglichkeiten. Ich glaube aber, die Struktur, dass man einen Champion hat, wo vier Main-Eventer, zwei Upper Midcard besser ist, in dem Sinne, dass zwei um den Titel kämpfen, zwei eine Personal-Fehde haben und die anderen zwei dann immer wieder mal so hochdocken. Weil jetzt haben wir eine Reihe, die auf alle auf dem gleichen Level sind. Die werden mal kurz hochgezogen und dann gehen sie wieder runter, weil die Bedeutung des einen Titels nicht so weit, nicht so groß ist einfach. Weil der Fokus immer sich auf einen wirklich richten kann. Und dadurch kann man auch größere Stars aufbauen, als wenn man diesen Einheitsbrei aktuell hat. Man hat einfach viele, die so auf einem Level sind. Und natürlich, wenn man konsequent wäre, würde man auch, also es gab jetzt ja bei TKO Verhandlungen, dass man auch viele jetzt auch gehen lassen hat, weil die einfach zu viel verdienen. Ich glaube, man könnte natürlich das Roster sogar noch mehr verkleinern, weil man viele hat, die einfach auf einem Level sind und die man eigentlich nicht mehr wirklich braucht. Ja, und ich glaube, da fehlt auch ein bisschen ja, der Wille. Ich glaube, man hat sich an dieses System gewöhnt. Die WWE ist sehr erfolgreich. Man hat hohe Umsätze, Rekordumsätze sogar jetzt letztes Jahr gehabt. Und von außen wirkt das ja alles sehr erfolgreich. Wir analysieren ja die Show an sich. Und da bemerken wir halt, dass es nicht wirklich vorangeht und dass wir halt vor allem einen Einheitsbrei so ein bisschen haben. Wir haben eine Reihe von Mitkadern, die einfach auf dem gleichen Level sind und die werden da weiterhin bleiben. Jey Uso, Damian Priest, das ist ja nur Beispiele jetzt. Wie soll es denn weitergehen? Dominic Mysterio hatte 3 Jahre lang großen Heat. Wo ist der eigentlich? Jetzt ist er Triple A Mega Champion, Champion. Ich krieg davon wenig mit. Ja. Und ich habe das Gefühl, das schadet ihm fast schon eher, dieser dritte Champion.
Ja, ja, ja. Und dieser Einheitsbrei, wie du gerade angesprochen hast, der äußert sich, wie ich finde, vor allem, wenn man sich so die Main-Event-Matches bei den zwei großen Events, also zwei ganz, ganz großen Events im Kalenderjahr anschaut, nämlich bei WrestleMania und SummerSlam. Und da ist es halt auffällig, wenn man uns so die letzten 3 Jahre anschaut, ja, dass da eigentlich fast immer dieselben gewrestelt haben. Das waren nämlich dann noch eben ein CM Punk, es war ein Cody, es war ein Roman Reigns und Seth Rollins und dann eben noch ein Randy Orton und John Cena, die mit dabei gewesen sind. Ja, wir hatten auch 2023 Sami Zayn und Kevin Owens und die Usos zum Beispiel, aber das war natürlich im Mittelpunkt der Bloodline-Story. Deswegen hebe ich das hier mal ein bisschen auf. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Wenn man jetzt aber so die letzten 2 Jahre schaut, zum Beispiel bei WrestleMania 2025 hatten wir Roman Reigns gegen Punk und Seth Rollins, Tag 1. Tag 2 hatten wir Cody Rhodes gegen John Cena. 2026 hatten wir Cody gegen Randy Orton und dann eben Punk und Roman an Tag 2. Und jetzt auch, wenn wir Richtung SummerSlam schauen, hatten wir, ja, da hatten wir dann mal Gunther 20, fange ich auch schon damit an, 2026 hier, 2025 gegen CM Punk, aber mit dem Rollins-Cash-In damals, ne, der dann der Fokus gewesen ist. Nach 2 hatten wir John Cena gegen Cody Rhodes. Dieses Jahr hatten wir Punk gegen Cody und Roman Reigns gegen Seth Rollins. Und ich glaube, genau das ist das, was gerade das Problem ist, dass man bei den großen Shows sehr wenig auf die neuen Namen setzt an der Stelle. Und da versucht, da geht man sehr stark auf Nummer sicher. Vielleicht aufgrund des Drucks durch Netflix und durch all das andere, was damit dazukommt, ne, börsennotiert und so weiter und so fort, setzt man lieber auf die großen Namen bei den großen Shows. Aber ich glaube, man züchtet sich dadurch auch so eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft heran, weil die großen Fäden bei den großen Events finden ausschließlich mit, ich sag mal, 4 bis 6 etablierten großen Namen ab, während, wie Saladin auch gerade richtig gesagt hat, darunter halt eben eine ganze Reihe von Leuten steht, die man aber noch nicht, also mit denen man mal was versucht, aber die man nie komplett nach oben zieht. Sei es jetzt ein Jey Uso, selbst ein Gunther ist in meinen Augen eben noch nicht auf dem Niveau von Cody Rhodes oder von einem CM Punk, selbst wenn er da schon die Matches gewonnen hat. Aber mir fehlt da so ein bisschen die Geschichte, die Fehde, auch das, bei Gunther versucht man es ja mit dem Legend Killer Ding und sowas, ne? Aber Career Ender, Career Killer Ding. Aber für mich ist das dann auch nicht konsequent genug umgesetzt an der Stelle. So, ich sehe schon, Saladin winkt, Kai winkt auch. Saladin, willst du was dazu sagen? Das sah gerade so aus, wenn du auf deinen Moment wartest.
Nein, ich habe zugehört. Gerne, ich gebe gerne das Wort Kai.
Also das bei Gunther ist ja auch das, was ich angesprochen habe, wo ich es halt wirklich trotzdem nicht verkehrt finde, weil du merkst bei dem trotzdem immer, das ist einer der ganz klaren Main-Eventer für die. Weil er wird halt auch trotzdem immer, auch wenn es jetzt ein bisschen blöd klingt, der wird immer warm gehalten. Also man möchte ihn präsentieren, man packt ihn ins Produkt, er ist jetzt keiner wie so ein Damien Priest.
LA Knight.
Also da sind, ja, also
aber auch
also, ganz kurz. Im Endeffekt ist, also ganz, weil um den Narkus aufzugreifen, was ich da gut finde, du hast wirklich auch diese Abstufung, wo du sagst, ich finde, Gunther ist da so ein bisschen an der Spitze von diesen Leuten.
Ja.
Dann kommt noch ein LA Knight und dann kommen aber so Leute wie ein Damien Priest zum Beispiel, ne? Also, obwohl der schon Champion war im Vergleich zum LA Knight, aber du merkst da schon so eine Abstufung und die muss es ja trotzdem auch immer geben, ne? Also, im Endeffekt ist LA Knight so ein bisschen der Dolph Ziggler. Den wir halt damals hatten.
Wenn es so mit weniger SC-Title-Siegen, meinst du?
Ja, genau.
Der war World Champion.
Ja,
und dort war mal World Champion.
Ja, genau, ja. Aber ihr wisst, was ich meine, wo du sagst, der ist over, die Leute sind hinter dem, aber irgendwie kommt da nichts.
Ja. Und die Company ist nicht hinter ihm.
Ja.
Ich finde, bei LA Knight merkt man es, dass irgendwas blockiert ihn, weil er ist ja immer, wenn er rauskommt, er zieht noch die Reaktion, aber wenn er jetzt noch so weitermacht und noch so stärker ist, hat er vielleicht die Bloodline-Fehde, aber irgendwo hat man das Gefühl, da ist man sehr zurückhaltend bei ihm. Ja, und der muss schon selber gucken, wie er da zurechtkommt. Er hat wenig Befürworter in diesem Conference-Raum, den wir immer bei Unreal sehen. Ja, und ich habe das Gefühl, das ist halt, ich meine, Sami Zayn würde ich da auch dazu zählen. Ich glaube halt, dass es zu viele sind, die immer auf diesem Level sind. Und die halt, ja. Triple H hat noch keinen Star gemacht, wirklich. Keinen Star selber produziert. In dem Sinne, dass er wirklich absoluter Top-Main-Event ist. Also ich glaube, das liegt auch seinem Booking-Stil. Und ich glaube, dass wir das noch, jetzt zerrt er noch einfach von den Dingen und wir haben ja noch diese großen Namen. Aber die blockieren halt auch zum Teil. Und ich glaube, die Company, ich weiß gar nicht, ob sie nur sicher gehen muss, weil die Company, der Brand ist viel größer als alles andere, hat man das Gefühl, inzwischen. Und ich weiß gar nicht, ob der einzelne Performer noch die Macht hat wirklich, weil es ist ja nicht mehr ein Business, das nach Ticket wirklich geht, sondern nach ganz anderen Bestimmungen. Deswegen, finde ich, kann man da schon mehr experimentieren, aber ich glaube, man möchte es nicht, weil im Hintergrund dann doch noch stark ein Wrestling-Mind schon noch zum Teil herrscht und man so mal dem eine Chance gibt, aber der wird dann immer wie so eine Secondary behandelt, weil eben der Top-Belt ein anderer ist und das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, wenn man die Struktur ändert, würde es einfacher werden und man müsste dann aber auch konsequent einige halt auch dann mal gehen lassen, aus denen vielleicht auch nichts mehr wird. Vielleicht möchte man das nicht wegen der Konkurrenz oder, aber dieses alle sind so auf einem Level, bringt nichts. Stagniert einfach.
Ja, und was man da, also wenn ich da gerade zur Konkurrenz rüber schaue, AEW hat ja auch so ein breites Contenderfeld oben in der Spitze. Und die haben es ja zum Beispiel in den letzten Wochen, Monaten sehr gut gemacht, unter der Championship so einen guten Wettkampf einzuführen sozusagen, wo du wirklich das Gefühl hast, ach guck mal, hier stehen, die Leute stehen Schlange, um einen Shot zu bekommen auf die Championship. Und das, finde ich, macht man eben auch nicht konsequent. Und was ich gerade zu Gunther sagen wollte, mein Problem ist damit, weil du so Begriffe wie, ja, den hält man sich warm und den positioniert man dann immer mal wieder, aber den nimmt man auch zwischendurch mal wieder raus. Das ist zum Beispiel was, was man bei einem Roman Reigns oder bei einem Cody Rhodes oder beim Seth Rollins oder bei einem CM Punk nicht macht. Den hält man nicht mal warm, sondern die hält man eigentlich immer heiß. Klar, vielleicht ist Seth Rollins noch am wenigsten von denen.
Also, da muss man ja ganz klar differenzieren, weil das Problem ist, du musst einen Roman nicht zwischenparken in irgendwelchen Fäden, weil wenn Roman nicht gerade Champion ist oder Main Event, dann ist der einfach nicht da. Also, das ist halt dieser riesige Unterschied. Also, deswegen kannst du es halt nicht vergleichen, weil oder wäre es jetzt besser für uns zu sagen, ach ja, der Gunther ist jetzt nicht irgendwie Main Event, lass den einfach mal 2 Monate nicht auftauchen, wäre da auch kacke. Also deswegen muss man halt für den Gunther, weil der Fulltime-Wrestler ist, dann eben diese Programme finden wie Nick Aldis, Pat McAfee, jetzt, da haben wir schon vortrefflich drüber gestritten, auch teilweise, wie wir die finden, aber das ist halt die Sache dabei, du gibst ihm dann eben diese Programme, weil die Alternative wäre, der ist einfach nicht da, so wie es bei Roman ist. Deswegen, klar ist Roman nur im Main Event, weil er sonst halt nicht auftaucht.
Ist das ein strukturelles Problem, Saladin?
Ich glaube ja. Ich glaube ja, es war jetzt bei CM Punk ja ähnlich. Der war jetzt weg, hat den Titel verloren, war, glaube ich, einen Abend nach WrestleMania da. Pause, kommt zurück, wird sofort Champion. Ich glaube, dass man bei gewissen Performern ganz klar Main-Event-Status hat. Und ich sage ja, entweder sind das 4 plus 2, heißt zwei haben eine Personal-Fehde und zwei kämpfen um den Titel. Oder man hat halt gerade 8 plus 5 oder 6 oder whatever, ja, weil es so viele sind. Und ich glaube, dass es ein strukturelles Problem ist. Ich glaube, man ist sich schon einig, wer ganz oben ist. Ja. Da gibt es, glaube ich, keine, also es gibt die 10 Jahre WWE mit Seth und Roman. Es gibt da noch die Cody-Geschichte und CM Punk. Und dann kommt ja Gunther. Drew McIntyre könnte man da noch erwähnen, wenn er wieder zurück ist. Aber es ist dann so und mehr geht nicht. Und das ist das Problem. Und ich sehe das auch ein kreatives Problem, glaube ich persönlich. Aber auch, dass man zu viele Performer hat, die auf einem Level sind.
Sehe ich auch so. Ja, man hat da tatsächlich jetzt in der Spitze eigentlich sowas wie ein Luxusproblem, um es mal ganz klar zu sagen, weil die Namen dazu gefestigt sind und zugleich eben schafft man es auch nicht, die darunter liegenden Talente mit den etablierten Main-Eventern aufzubauen. Also ich finde, das Problem ist eben immer, wie wir gesagt haben, ne, es werden immer mal wieder Namen hochgezogen, also jetzt nach WrestleMania, Jacob Fatu, ne, ziehst du hoch, auf einmal hast du diese Fehde mit Roman Reigns und dann verliert er die ziemlich klar. Und ist jetzt wieder ein Teil der Bloodline, einfach im Hintergrund. Und rutscht eindeutig damit ins zweite Glied. Saladin?
Ich würde das Beispiel Sami Zayn jetzt nennen. Der hat ja bei Night of Champions noch den Titel gewonnen. Der hätte doch jetzt auch zum SummerSlam gehen können. Das wäre halt ein Triple Threat gewesen. Er hätte halt CM Punk da den Titel gewonnen. Aber dann wäre er endlich mal im Main Event von SummerSlam gewesen. Als Champion. Aber man hat ihn rausgenommen. Man hat ihn jetzt so eine andere Fehde gesteckt. Und im Endeffekt hat er jetzt diese Fehde auch nicht, ist er erstmal, war das eigentlich dann die Kevin Owens Match eigentlich dann beim SummerSlam. Man hat den Fokus komplett von ihm rausgenommen. Das Ganze, was man beim Night of Champions hatte, hat man einfach wieder weggeworfen. Und dann soll man jetzt Sami Zayn vorwerfen, dass er nicht over ist? Oder ist es ein Booking-Fehler? Oder eine Storyline, wo man halt ihm auch weniger, was soll der Mann denn machen?
Es ist genau das, Kai, was wir vielleicht immer wieder kritisiert haben, dass WWE dazu sehr für Momente bookt. Man wollte diesen Moment haben, Night of Champions in Saudi-Arabien, Sami Zayn wird Titelträger, es gibt die großen Buzz dazu, die große Überraschung, weil das ja, sagen wir nicht absolut überraschend gekommen ist, aber wir haben trotzdem auch schon vorher gesagt, so, es ist schon etwas unerwartet, sagen wir es einfach mal so. Einfach weil der SummerSlam da eben winkt und dass man nicht diesen Umweg geht.
Also ich glaube, es ist auch da wieder so ein bisschen die Summe seiner Teile, weil dadurch, dass sich halt dieses Businessmodell auch so gewandelt hat, dass es ja nicht mehr ist, dieses wir veranstalten in eure Stadt, sondern ihr gebt uns Kohle, damit wir zu euch kommen, musst du natürlich auch immer das Größte aufziehen. Und hast du überhaupt dann noch Spielraum für Experimente oder für Talentaufbau? Weil was weiß ich, wenn jetzt irgendwie Las Vegas sagt, okay, ich gebe dir jetzt x Millionen Euro, dass ihr hier hinkommt, weil wir brauchen auch Ticketverkäufe, wir wollen, also wir rechnen ja mit so viel Tickets verkäufen, wir rechnen deswegen mit so viel Andrang, das ist hier für Infrastructure, dies, das, ne? Kannst du überhaupt als WWE dann sagen, ich mache jetzt Jacob Fatu gegen Braun Breaker um den Belt? Oder musst du dann nicht sogar sagen, es kämpfen Roman gegen Cody, weil sonst erreichen wir doch unsere Kennzahlen gar nicht. Ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Ding, da kannst du halt wirklich eher so dieses, du hast dann auch Cody und Gunther im Match und Sami Zayn, okay, das, ne, Cody ist dann so ein bisschen der, der zieht, sind wir mal ehrlich, das ist der, der die Tickets verkauft natürlich als großer Star in dieser Fehde und dann hast du halt noch eben diesen einen großen Moment, damit auch die Leute in der Halle sagen, oh, ich komme nächstes Mal nochmal wieder natürlich, das ist jetzt die Überraschung, es hat sich ja doch gelohnt zu kommen und nicht das nur im Fernsehen zu gucken, sonst hätte ich ja diesen großen Moment verpasst, aber du hast dich ja in diese Sackgasse manövriert mit deinem Businessmodell, dass du ja immer nur das Bestmögliche liefern musst, weil nicht klar, damals ging es halt auch um Einschaltquoten und sowas alles, aber du hattest trotzdem mehr Spielraum für Experimente. Und das hast du jetzt, wo du Events einfach verkaufst zu gottlosen Preisen, sowohl an die Veranstalter als auch an die Fans, wenn du nach Ticketpreisen gehst. Weil, sind wir mal ehrlich, wir kennen auch alle uns, dass wir jetzt sagen, okay, da zahlt jetzt jemand 600 Euro für ein WrestleMania-Ticket. Du kannst doch eigentlich gar nicht ins Main Event Braun Breaker gegen Jacob Fatu stellen, um jetzt wieder bei dem Beispiel zu bleiben. Weil da sagen ja auch die Leute, ich zahle doch nicht 600 Euro dafür, ich will doch hier Roman und The Rock und Cody Rhodes sehen.
Saladin. Ja, ich würde noch den Aspekt bringen, nicht nur Ratings, sondern vor allem auch Merchandise. Das war also früher Merchandise und dann halt, wie die Häuser sind. Ja, wie hoch, wie hat welcher Headliner. Es gab sogar bei House-Shows dieses A und B. Town, wer draut bei A, wer draut bei B und den gibt man dann den Champion. Das war ja, Vince hat es ja fast 30 Jahre lang so gemacht oder 40 sogar. Jetzt hat man sich da so ein bisschen, hat man ein anderes Businessmodell. Ich finde halt, man muss halt gucken, dass man eine nächste Generation schafft. Ich meine, wir reden von Performern. CM Punk, den habe ich 2003 gesehen. Seth ist jetzt auch schon seit 15 Jahren da. Roman ist schon seit 13, 14 Jahren da. Cody ist seit 2008 da. Irgendwann, also die Fans, die heute diese Performer sehen wollen, haben sich ja dann irgendwann daran gewöhnt, dass sie groß wurden. Und jetzt muss man eben neue wieder schaffen. Das Business lebt davon, von neuen Charakteren, neuen Performern. Aber wenn man es nicht schafft, die groß zu machen, dann werden auch die Leute natürlich deren Namen ignorieren. Weil was machen wir denn in 5 bis 10 Jahren? Das frage ich mich auch bei diesen Fanfesten, wo jetzt immer noch Brett und Austin immer noch von den 90ern gerufen werden. Ja, wann wird man mal die 2000er-Reihe mal rufen, die dann mal vielleicht diese Fanfests dann bedienen, die Fans? Man muss ja den Ausblick nach vorne und nicht immer nur nach hinten. Und ich finde, da fehlt so ein bisschen die Idee und auch der Wunsch, finde ich, nach neuen Stars einfach. Und vor allem, dass man denen die Möglichkeit gibt, die werden nicht größer, wenn man die in Midcard-Matches reinsteckt, wo sie dann vielleicht mal performen und dann einen kurzen Moment kriegen und dann wieder schnell vergessen wird. Man muss sie schon konsequent booken, und zwar so, dass sie dann auch als echte Stars wahrgenommen werden. Ja, Kai?
Also ich glaube halt wirklich, weil das Witzige ist, diese Podcast, wo wir uns so fragen, wie ist denn das dann in 10 Jahren? Die haben wir auch schon vor 5 Jahren gemacht.
Vor 10 Jahren auch schon gemacht, ja.
Und
aber es sind die gleichen Namen.
Ja, genau, ein bisschen anders, aber.
Aber das ist halt das Krasse, weil dadurch, dass die Leute jetzt halt einfach länger wresteln, ne, und ich kann mir auch schon vorstellen, Leute machen auch dann wirklich bis 50 oder sowas. Also ich kann mir auch vorstellen, ein Punk, der macht noch 3 Jahre, ne? Einfach
ja,
so,
ja.
Mach ich halt mit.
Und hat er ja sogar gesagt in Interviews übrigens. Also 50 ist für ihn so eine Grenze. Aber das heißt auch nicht, dass dann, ich glaube, der wird dann auch sagen, mal gucken, wie ich mich fühle und mal gucken, wie der Paycheck ist.
Und auch da, ich glaube, es ist halt wirklich, auch da so Firmensicht, wir fahren damit jetzt gut und klar, natürlich müssen die auch an die Zukunft denken, aber das wird dann erst in Angriff genommen, sobald es wirklich notwendig ist, das zu machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Und zu diesem Zeitpunkt hast du dann halt die Leute, wo du sagst, die sind jetzt eigentlich heiß, die sind jetzt so in ihrer Prime 35 oder sowas, die sind halt dann 41 und dann packst du die ins Main Event. Und ich kann mir wirklich vorstellen, so wird es halt kommen. Deswegen also auch ein Namen wie ein Oberfemi und ein Bron Breakker und dann teilweise auch so ein Jacob Fatu, weil auch da sind wir, also ein Sami Zayn ist ja auch schon alt, ne? Also wenn wir jetzt wirklich über die Jungen sprechen, sprechen wir über Oberfemi und Bron Breakker.
Und Dominik,
stimmt, genau, den auf jeden Fall auch noch. Und da muss man halt gucken, was machen sie damit? Also gehen sie den Schritt auch zu sagen, wir geben auch mal wieder wirklich jemanden, der irgendwie noch jünger ist als 35 den Belt, oder machen wir das nicht? Und ich glaube wirklich, das ist so ein Ding, bei einem Oberfemi vielleicht, bei einem Bron Breakker kann ich es mir Stand jetzt irgendwie noch nicht vorstellen, einfach weil sie sagen, wir haben ja noch die großen Namen und die sellen halt noch und die sellen offensichtlich besser und deswegen mehr Geld. Von daher, warum jetzt was ändern? Also ist dumm, aber ja. Ich glaube, das ist die Herangehensweise, weil du damit trotzdem mehr Geld machst.
Und ich glaube, was man auch nochmal sagen muss, gerade auch wenn du sagst, so ein Sami Zayn ist alt, so ja, der ist auch schon über die 40. Das Problem ist dabei auch, dass die natürlich teilweise schon eine lange Karriere hinter sich haben und Klar. Sich auch schon in den ersten 10 Jahren ihrer Karriere da in Turnhallen und ich weiß nicht was, ich habe den selber noch Turnhallen gesehen, kann ich dazu sagen, genauso wie ein CM Punk oder so. Genauso wie Kevin Owens, der jetzt von einer schweren Nackenverletzung wieder zurückkommt. Und Kevin Owens wird nicht mal Ewigkeiten wresteln und deswegen wird WWE den auch jetzt nicht dauerhaft in den Main Event stellen. Der kriegt jetzt seine Fehde mit dem CM Punk, aber natürlich wird WWE mit dem nicht mehr gehen, weil es viel zu unberechenbar ist. Und weil er bei WWE, sind wir ehrlich, auch jetzt nie der komplette Main-Eventer gewesen ist, sondern er war eben immer in dieser Kategorie, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben. Dann nennen wir sie von mir aus die... Ja, bitte, Kai?
Achso, nee, wenn du fertig bist, habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt.
Ja, na, also nennen wir es von mir aus die Drew McIntyre, was auch immer Kategorie. Ne? So, ja, du darfst mal im Main-Event vorbeischauen, du darfst auch mal Titelträger sein, aber danach ist auch schon wieder Schluss. Ne? Und Drew McIntyre ist tatsächlich für mich so auch an der Spitze. Gunther ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Von Gunther, ich glaube auch, dass man den langfristig als Top-Heel einfach einsetzen wird. Aber da ist eben das Problem, dass da derzeit sehr, sehr voll oben ist. Und ich glaube, da wartet man einfach nur auf den richtigen Moment beziehungsweise auf den großen Masterplan dahinter. Aber ich glaube auch, dass man eben diesen körperlichen Verfall, der einfach bei vielen Wrestlern, die lange dabei gewesen sind, nicht vergessen darf. Das ist ein Sami Zayn, das ist ein Kevin Owens, Randy Orton, darf man auch nicht vergessen, ne? Der auch nicht mehr Ewigkeiten wresteln wird. Aber deswegen kommen wir doch dann eben mal zu den Namen und zu den Lösungen, die wir da vielleicht auch hätten. Weil natürlich haben wir...
Noch eine Sache.
Ja, Entschuldige.
Ja. Weil Saladin den Namen vorhin auch oder das erwähnt hat mit diesen Fürsprechern in der WWE, die du halt unbedingt brauchst. Und das darf man dann auch nicht vergessen, weil ich glaube, wäre ein Seth Rollins, nicht Seth Rollins, ne? Und der hat ja wirklich Backstage auch ein Standing wie kein zweiter. Das siehst du ja allein, wie der eingesetzt Superman. Wird. Ja. Jeder andere Wrestler außer Rollins wäre schon längst aus dieser Main-Event-Riege verschwunden, weil er so komplett injury-prone ist. Also, die hätten doch niemanden, der sich so oft verletzt, der so oft sein Belt dann irgendwie dann umplan abgeben muss, ne? Hätten die doch weiterhin so eingesetzt wie jetzt in Rollins. Also, wir reden ja nicht über ein, zweimal, wir reden ja mittlerweile über 3, 4, 5 Mal, die das jetzt schon war, wo er seine Main-Event-Spots aufgeben musste. Und das ist ja einfach nur der Vorteil, dass er Seth Rollins ist. Weil jeder andere Wrestler, der hätte das einmal, maximal zweimal gemacht und der wäre, du wärst jetzt mit Kader und that's it. Tschüss. Also, Grüße gehen raus an Finn Balor übrigens an der Stelle.
Stimmt auch
den. Ja, den haben wir schon vergessen. Ich glaube, The Rock hat Seth Rollins mal der Superman genannt, der WWE. Und wenn man so, ja, ist doch so. Und wenn man jetzt so, auch The Vision, eigentlich funktioniert diese Faction nicht mehr wirklich. Ja, es sind nur Verletzte. Warum gibt es diese Faction in dem Sinne noch? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wer ist Befürworter, wer ist nicht Befürworter? Ja. In wem sieht man was? In wem sieht man nichts? CM Punk war auch lange unbeliebt backstage. Vor allem bei seinem ersten Run. Aber jetzt sieht man in seinem zweiten Run, das Verhältnis mit Triple H ist sehr gut. Man merkt, dass er davon sehr stark auch profitiert, natürlich.
Ja. Man merkt halt auch, dass er bestimmte Charakterzüge, die er vorher gehabt hat, einfach über den Haufen geworfen hat.
Er ist halt reifer geworden. Ich glaube, er war früher, hat das sehr persönlich alles genommen, wenn man so die Storys hört.
Und jetzt ist er auch ein besserer Businessman geworden.
Ich glaube ja, halt auch. Genau. Ich glaube halt auch, dass ja, du genau. Also ein bisschen altersmilde hier und da geworden ist. Und man muss auch dazu sagen, was würde er denn machen, wenn er jetzt nicht bei WWE wäre? Also das ist halt nochmal Chance, wo er nochmal die großen Paycheck einfahren DNA. Kann. Ich habe großer Paycheck gesagt. Groß. Also da bleibt halt nicht mehr viel. Und ich glaube nicht, dass der nach Japan reisen will, um sich da von Strong Style da verhauen zu lassen. Aber wir haben es bei AEW gesehen, wo er ja versucht hat, einen anderen Stil zu fahren teilweise und wo er sich dann auch am laufenden Band verletzt hat und wo man gemerkt hat, wie viel Schaden das auch an seinem Körper angerichtet hat, einfach mit der Zeit. Deswegen, also das kannst du vergessen. Aber jetzt lass mal zurück zum Thema kommen, bevor wir jetzt hier komplett abschweifen. Die Frage ist nämlich, was machen wir denn jetzt? Also ich habe da angesprochen eingangs, also mit Obafemi hat man jetzt zumindest offiziell im TV-Programm gesagt, hier, das wird der Anführer unserer neuen Generation. Der hat gesagt, jeder, der hier vorbei will, der muss erstmal zu mir kommen. Und der Saladin rollt schon mit den Augen. Aber ich sehe es jetzt momentan so, als ob man einen Obafemi jetzt erstmal so als die Golden Goose der neuen Generation sehen würde.
Also ich glaube, dass er wird den Titel holen. Aber ich glaube, er wird den Damian Priest Jey Uso Spot bekommen. Er wird Champion, wird Titel verteidigen, dann verlieren und dann wird er wieder ein bisschen runtergehen. Und dann, wenn es Möglichkeiten gibt, wird man ihn wieder hochziehen. Aber er wird jetzt nicht der absolute Top-Main-Eventer wie Cody.
Weißt du, was mein Problem damit ist? Mein Problem ist damit, dass WWE danach nicht mehr so viele Leute hat, die ich in dieser Position sehe. Der Kai rollt auch schon mit den Augen. Also ich sehe tatsächlich auch einen Obafemi als, das habe ich auch schon bei NXT gesagt, als wir den da gesehen haben, da stach der ja auch schon immens heraus. Ich sehe den tatsächlich als einen, den du entsprechend auch aufbauen kannst. Und ich bleib dabei. Ich glaube, man wird jetzt diesen möglichen Title Run, den wird man noch hinauszögern. Und man wird das erst bei WrestleMania machen. Ich glaube, dass ein Obafemi einer von den wenigen Leuten sein wird, die diese Streak der Big Four oder Big Six, wie auch immer man sie nennen möchte, dann durchbrechen wird und dass der ein neuer Name in den Main-Event-Riegen sein wird. Kai, wie siehst du das?
Ich glaube, das hätten wir vor noch so 7, 8 Monaten auch über den Bron Breakker gesagt. Natürlich jetzt nochmal bei Obafemi deutlich krasser, weil er jetzt halt auch diese große Fehde gegen Brock Lesnar gewonnen hat. Aber, also ich erinnere mich halt sehr gerne einfach an Düsseldorf zurück, so wie over einfach Bron Breakker war, ne? Dieser ja. Spear, wo die Rampe runterrennt und alle waren so jung. Also der Typ ist es doch, oder? Also, sowas kann schnell auch irgendwie vergehen. Sowas kann auch schnell wieder kommen, muss man auch ganz klar sagen. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Also ich glaube, wir sind uns einig, Obafemi ist der Safe Call erstmal, ne? Das zu sagen. du hast den, der ist groß, die Leute haben Bock, der hat einen Entrance, wo die Leute mitmachen, die Leute chanten, der ist eine Attraction, also der bringt schon wirklich sehr, sehr viel mit. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und es ist auch jemand, an dem man sich sehr gut abarbeiten kann als Gegner. Ne, der ist jetzt nicht der technisch beste Wrestler, aber sind wir ehrlich, das musst du halt nicht sein, um Star zu werden. Also da, das haben wir schon ganz häufig gesehen.
Roman Reigns auch nicht. Ist halt so.
Wollte ich gerade sagen.
Aura.
Und ja, genau. Es können trotzdem auch immer so Überraschungen kommen, weil ich glaube auch, Olf, wir beide sind uns auch einig, Trick Williams war nie der beste Wrestler. Ne, also auch schon bei NXT nicht. Und das ist eigentlich, ne, gucken wir es aus diesem Baron Corbin-Ding wird, trotzdem ist es eigentlich einer der am best funktionierenden Call-Ups der letzten Jahre, weil er halt rauskam und auch da Thema Aura, Thema Entrance, Charisma, das hat funktioniert. Carmelo Hayes war immer 20 Mal besser als ein Trick Williams. Carmelo Hayes hat seinen Spot irgendwie nicht gefunden, ne, weil da gab es nichts, mit dem die Leute connecten konnten. Und es kann auch sowas Einfaches sein wie Whoop that Trick oder von mir aus auch, um das dümmste Beispiel zu nennen, Feed Me More von Ryback. Ne, der absolut nicht ins Main-Event gehört hat. Aber manchmal sind es halt eben solche Sachen. Und dann ist die Frage, nimmst du den Ball und rennst damit oder eben nicht? Und das kann sich von heute auf morgen ändern und vielleicht überraschen uns Leute. Vielleicht gibt es jetzt irgendwie einen NXT, wo ich sage, boah, das ist ja super langweilig und auf einmal funktioniert auch da was. Das ist halt auch irgendwie nie einzuschätzen. Deswegen, ja, Obafemi ist der safeste Pick und der danach kommt, ist halt ein Bron Breakker immer noch. Es kann aber auch alles genauso gut funktionieren und scheitern.
Saladin, wie siehst du die ganze Geschichte?
Ich würde mich widersprechen. Ich glaube, es kommt einfach ein bisschen drauf an, wie seine Workrate ist mit Cody, mit CM Punk, mit Roman. Wie werden die Matches dort sein? Wie wird die Qualität sein? Und er ist halt jetzt auch noch fresh. Heißt, jetzt ist das alles noch cool, jetzt funktioniert das noch. Wie wird das in einem Jahr sein? Ja? Und kann er das Level halten? Wie wird das Feedback dieser Performer sein, wenn die sagen, Daumen runter, dann wird es für ihn nicht diese große Zukunft, die er sich wünscht. Der Fürsprecher, den er jetzt hatte, war ja Brock Lesnar, der ist ja weg. Erstmal. Ist ja auch alles okay.
Erstmal ist ein ganz wichtiges Wort, ich glaube nach wie vor nicht dran.
Nee, das nicht, aber er ist erstmal weg.
Ja, ja.
Und am Ende entscheidet so diese Clique da vorne, wenn die sagen Daumen hoch, dann wird er da, darf er da mittanzen. Wenn die sagen eher nicht, dann wird er wieder runtergehen. Und oder auf dem Spot bleiben, wo er ist. Und man muss auch gucken, wie sich sein Charakter entwickelt. Weil jetzt ist das, wie gesagt, alles noch neu. Aber wie ist das im zweiten Jahr? Wie ist das im dritten Jahr? Kann er das halten? Oder wirkt er irgendwann halt dann doch langweilig und wiederholt sich zu sehr? Deswegen, da würde ich vorsichtig sein. Aber aktuell ist er der Safe Pick. Aber ich glaube, da muss schon noch mehr kommen. Und vor allem am Ende entscheidet die Workrate so ein bisschen. Ja, weil die oberen Performer geben dann schon ihr Feedback ab. Und auf die hört man auch. Ja, deren Wort ist schon zum Teil, hat man das Gefühl, Gesetz bei manchen Behind the Scenes.
Ich glaube nicht nur, dass die Workrate hier entscheidend ist, ich glaube, dass da eine Mischung aus vielen Komponenten mit reinkommt. Aber so wie es ja auch klingt, also wie es, wenn man bis jetzt so hört, ein Obafemi ist ja auch jemand, der sehr wissbegierig ist und der da wohl auch sehr zuvorkommend insgesamt, was Kritik und Weiterentwicklung angeht. Ja, ist ja auch ganz wichtig, coachable heißt es ja immer so schön.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass die anderen wollen, dass er hochkommt. Ja, also das, der Spot, es gibt nicht so viele Spots da oben. Und jetzt sind die nach so vielen Jahren da oben und ich glaube, manche sind auch ganz glücklich, da oben zu sein. Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Cody seinen Spot abgeben möchte. Auch CM Punk habe ich nicht das Gefühl. Ja, der versucht, arbeitet auch mit anderen mal, aber der ist schon auch ganz glücklich, wo er ist. Die haben alle sehr, sehr lange dafür gearbeitet, dass sie endlich da oben sind. Und sie können jetzt auch schon bestimmen, wer mit oben ist oder nicht. Das darf man schon nicht vergessen. Und diese jungen Talente, klar, die wollen viel lernen, aber im Kern sind sie trotzdem approachable, aber wissbegierig, aber müssen noch viel dazu lernen. Und die kann man schon noch auch steuern und denken, wie man möchte zum Teil.
Und man muss auch sagen,
ich weiß nicht, ob er weiß, wenn CM Punk das Match steuert, ob es ein gutes oder schlechtes Match ist. CM Punk kann das steuern und kann ihm das so switchen, wie er möchte. Was ich meine, es fehlt noch viel Knowledge einfach.
Ja klar, das ist ja was wir generell haben, was ja auch da wieder strukturelles Problem ist, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, der Wegfall von House-Shows und die Reduzierung von House-Shows, gerade für die jungen Leute. Ja. Wir sagen, das ist natürlich war das früher eine Knochenmühle, durch die da ganz viele Wrestler gegangen sind. Also heute hier, morgen da. Und dazwischen sitzt du in einem unbequemen Auto und fährst, ich weiß nicht wie viele Meilen. Ja, das war natürlich eine Knochenmühle, aber es war natürlich auch eine Zeit, wo du extrem viel lernen konntest, ne? Und extrem viel wirklich Wissen vor Publikum erarbeiten konntest, wo du auch Dinge ausprobieren konntest, ohne dass da jemand vielleicht die Kamera auf dich gerichtet hat und eben auch da ein bisschen Freiheiten gehabt hast. Und das ist das heutzutage kommt, auch alles andere als leicht. Du,
Kai. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil ich habe ja letztes Mal schon erzählt, ich bin gerade sehr auf diesem Cody Rhodes Podcast hängen geblieben, dieses What Do You Wanna Talk About? Und egal mit welchem Gast er da redet, ne, Finn Balor, Chad Gable, Damian Priest und sowas alles, also gerade auch die, die vielleicht schon so ein bisschen länger da sind, so namentlich Finn Balor, Chad Gable, sagen alle auch, ja, diese House-Shows, ja, hart, aber die fehlen schon, weil du da halt so viel gelernt hast. Ja. Und im Endeffekt ist auch der Wegfall der House-Shows so ein bisschen dafür verantwortlich, dass Leute jetzt auch bis fast 50 wrestlen können, ne? Weil so, wir erinnern uns an CM Punk, Colt Cabana Podcast mit irgendwie, ich war Champion und ich habe von 365 Tagen habe ich irgendwie 280 oder 300 gewrestelt, ne? Und ich musste, ob ich jetzt krank war oder nicht oder ob da jetzt irgendwie mein Freund geheiratet hat, war so dieses, ja, aber das wäre schon wichtig, wenn du jetzt irgendwie in, keine Ahnung, hinter Tupfingen irgendwie nochmal kurz einen auscatcht für 15 Minuten. Also Fluch und Segen, aber klar, ich sag mal jetzt gerade für so junges Talent, du willst ja auch nichts irgendwie falsch machen. Also deswegen zum Beispiel, ich finde so ein Javon Evans ist jetzt seit 8 Monaten im Main Roster oder ein bisschen länger, aber der ist halt die ganze Zeit immer noch Javon Evans. Und die Matches sind wie Matches von Javon Evans. Und das war's.
Ja.
Und also, das ist gut, das kann man sich auch gut angucken, aber es ist halt keine Weiterentwicklung da.
Nee.
Und ich glaube, das ist so das Problem. Und ich glaube auch zum Beispiel, wo wir das auch ganz, ganz extrem sehen, ist auch, dass sich eine Jade Cargill seit Signing eigentlich nicht weiterentwickelt hat.
Weil in allen Belangen.
Wenn du irgendwie in einem Monat 2 Matches works, wie willst du besser werden? Also ja. Geht ja gar nicht, ne? Von daher kommt das halt auch nochmal hinzu. Du kannst ja keine Experimente machen. Du kannst nicht mehr sagen, ich versuche jetzt mal so zu wresteln. Was muss ich machen, wenn eine Crowd ein bisschen leiser ist? Wie muss ich die wieder ins Match zurückholen? All diese Sachen, die du halt lernst, die, glaube ich, so Kleinigkeiten sind, die man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat als neutraler Zuschauer, das fällt halt auch weg, ne? Und dann ist es nochmal schwieriger, irgendwie ein Breakout-Star zu werden, wenn du ja gar nicht so viel üben kannst.
Ja, das habe ich auch von ganz vielen Talenten, egal ob hier aus Europa oder auch aus USA gehört. Es ist halt was ganz anderes, ob du eben in deiner Trainingshalle in einer sicheren Umgebung trainierst oder halt eben vor Publikum. Da ist der Druck eine ganz andere, da ist die Reaktion eine ganz andere. Du musst auf die Reaktionen auch entsprechend eingehen können und das kannst du eben nicht proben. Deswegen sehen wir es ja teilweise jetzt. Also ein ganz blödes Beispiel, bei der WXW hier in Deutschland, die haben ja extra dafür auch die kleineren Shows zwischen den großen Shows, damit eben die Nachwuchstalente entsprechend auch ihre Position bekommen. Ne? Die haben ja diese Heat-Shows, die quasi dann wirklich vom kleinen Publikum stattfinden, aber wo die immerhin Reaktionen bekommen. Und ein ganz anderer Punkt, den ich auch noch nennen wollte, weil wir hier Roman Reigns und Cody Rhodes so als Speerspitze oben sehen, die beiden sind gerade mal 41. Also die haben auch noch einige Jahre vor sich, ne? Also die könnten, wenn Cody natürlich sagt, er will irgendwann aufhören, aber die haben auf jeden Fall noch, ich sag mal, 5 bis 7, 8 Jahre, vielleicht sogar 9 Jahre noch in den Knochen.
Ich glaube, die machen halt eher andere Sachen und hören deswegen auf.
Roman wird das auf jeden Fall machen. Ja.
Ich glaube, beide wollen schon Richtung Schauspielerei, hat man das Gefühl. Beide versuchen es ja jetzt schon Step by Step dort die Türen aufzumachen. Und ich sehe beide auch. Also Cody wollte ja sogar 2006, er wollte erst Schauspieler werden, danach kam erst das Wrestling-Ding. Und bei Roman, der versucht es ja auch schon so Step by Step und die haben schon kleinere Rollen. Also ich glaube, die werden so ein bisschen, was John Cena gemacht hat, den Spot würden sie gerne machen, glaube ich. Das ist das einzig Gute. Die nutzen die WWE als Plattform, um in die nächste Plattform zu kommen.
Wobei ich mir gerade bei Cody auch vorstellen könnte, dass der hier irgendwann eine große Position innerhalb vom WWE-Konstrukt einnimmt. Ne? Also weil der natürlich familiär bedingt dieses Promoter-Gen, das hat der mit, der hat das Wissen mit dabei und den könnte ich mir tatsächlich auch irgendwann in der Position von Triple H vorstellen. Da haben wir auch schon mal in der Vergangenheit drüber der gesprochen.
Ist ja auch der größte aalglatte Networker, den es gibt auf dieser Welt, ne? Also der ist ja wirklich, also auch Hard Work, würde ich mir gar nicht absprechen, aber der ist ja wirklich so Vitamin B, Corporate Networking, du musst mit jedem gut sein, weil du weißt nicht, wer dir irgendwann mal einen Job verschaffen kann.
Ja.
Deswegen ist der Podcast auch ganz gut für ihn, muss man sagen. Der holt ja alle rein und der schafft es ja, das ist, was ich bei seinem Podcast interessant finde, der schafft es auch mit allen eine gute Chemie, holt irgendwelche Stories raus. Und
weil die sind immer stabil an Ansaufen.
Ja, also,
das darf man halt nicht vergessen.
Ja, ja, aber das bindet halt auch. Ne? Ja.
Also die besten Podcasts sind halt immer die wie mit Kevin Owens und Damian Priest, wo du merkst, da wird nicht so ein Getränk getrunken, sondern werden so 4, 5 Getränke getrunken. Also das merkst du halt ja. Schon. Die, mit denen der ordentlich irgendwie sich Bodennebel ansäuft, das sind auch immer die witzigsten Podcasts.
Ja. Auch mit Randy ist witzig. Mit Randy Orton, den ja. Kann ich auch empfehlen. Der ist auch ziemlich gut. Aber
da muss
ja,
auch noch reingehen.
Aber man muss ja mal auch abwarten, wie lange halt auch Triple H noch macht. Triple H hat ja immer gesagt, er will nicht so lange wie Vince machen. Triple H ist schon über 60. Es kommt auch darauf an, das hatte ich ja mal gesagt, was The Rock, ob The Rock irgendwann mal eingreift und seinen Move bringt. Er hat Brian Gewürz noch bei sich rumrennen und The Rock ist sogar in diesem, wie heißt das, dieses Komitee?
Board of Directors?
Ja, Board of Directors, ja, genau. Und Vorstand. Er nimmt zwar jetzt, letztes Jahr hat er nicht so viel teilgenommen, aber irgendwann wird er den Move machen, glaube ich. Ja. Und irgendwann wird er halt, wenn Triple H geht, dann kann sich das schon verändern, dass auch The Rock seinen Mann dort installiert. Und auch Cody kann einer davon sein, es können andere sein. Vielleicht wird das auch der Company ganz gut tun, aber das ist Zukunftsmusik. Da muss man abwarten. Aber ich glaube, bei Cody, er wird schon die Hollywood-Karriere versuchen. Das heißt ja nicht, dass er trotzdem bei der WWE arbeiten kann. Genau, beides.
Schauen wir mal. Ne? Aber Triple H hat auch mal ja sinngemäß gesagt, ne? Niemand wird sich hinterher daran erinnern, wie hart du gearbeitet hast, ne? Sondern es sind eben andere Dinge, für die du dann Erinnerungen hinterlassen hast. Aber auf jeden Fall, um ja diese neue Generation ganz kurz zusammenzutragen. Ich glaube, da, wie gesagt, Obafemi ist ein Safe Call. Braun Breaker, den hat man, da natürlich Pech gehabt, muss man auch dazu sagen. Diese Leistenverletzung dann zwischenzeitlich hat natürlich auch dann so einen wirklichen Keil in diese Entwicklung reingeschlagen und danach ist dann dieses schwarze Loch der Vision gefallen. Und jetzt hat man ja zuletzt ein bisschen angedeutet, den Konflikt mit Obafemi. Mal gucken, wo das hingeht. Das kann auf jeden Fall noch ganz spannend werden. Ich glaube, Jacob Fatu, auf den setzt man auch noch so, aber ich sehe den auch nicht ganz weit oben, muss ich an der Stelle sagen. Trick Williams, tatsächlich auch der, den ich am Mainstream tauglichste eigentlich neben Obafemi und Braun Breaker von den ganzen Namen hier sehe. Warten wir mal ab. Ansonsten, wir werden auch gleich noch ganz kurz über die Frauen sprechen. Ich wollte gerade noch ganz kurz mal sagen, wie viele Matches die Ober und Trick hier bestritten haben, weil das finde ich inzwischen auch schon irre, ne? Die jetzt da schon eine große Rolle spielen. Trick Williams hat insgesamt laut Cage Match 215 Matches bestritten seit 2021 und ein Obafemi hat gerade mal 128 bestritten seit 2022. Also ich habe früher von Wrestlern gehört, so eigentlich sind die ersten 100 Matches für den Arsch. Weißt du, die kannst du eigentlich in eine Tonne kloppen, weil das ist das, wo du dich erst findest, wo du lernst, wo du mit der Publikum sagen sagst, eigentlich zählt es erst ab da. Sozusagen.
Ich habe ehrlich gesagt von einigen gehört, die ersten 3 Jahre sind, kannst du vergessen. Ja,
also, ja oder so. Also, das ist wahrscheinlich ähnlich, ja.
Ja, also ist halt nichts. Im Wrestling-Kontext ist das nichts, 100 Matches.
Eben, gar nichts. Andere Frage, weil wir jetzt davon gesprochen haben, wie kann man das intern lösen? Wir haben hier die großen Namen genannt, die jetzt schon in den Rostern entsprechend da sind. Kai, wäre es für dich auch eine Variante, dass man hier, ähnlich wie man es vielleicht bei Cody Rhodes und CM Punk gemacht hat, einfach extern jemanden einkauft, der da funktioniert? CM Punk natürlich durch die Legacy, die er hinterlassen hat, direkter Name Cody Rhodes ist außerhalb von WWE gewachsen zu einem großen Star, ist quasi zurückgekommen, Fehde mit Seth Rollins und dann, gut, Verletzung dazwischen, aber dann im Prinzip auch der Main-Event-Push und Finish the Story und so. Gäbe es da Namen? Ich denke natürlich da ganz blöd an den MJF, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, also ich glaube, MJF ist ja so der Name schlechthin, ne? Über den, also der auch selbst immer darüber redet, ne? So als in seiner Heel-Persona.
Inzwischen nicht mehr ganz so, aber früher, ja, der Bidding War of 2024, ja.
Genau, aber ist auch schon mal 2 Jahre her, muss man ganz klar sagen. Und er hat dann ja auch resigned, ne?
Ja.
Für anscheinend einen sehr lukrativen Deal, von daher. Im Endeffekt ist es ja das, was WWE schon immer gemacht hat. Also auch dann irgendwie Leute von WCW rüberholen oder jetzt auch von New Japan haben sie dann versucht und manche Sachen klappen besser, manche Sachen klappen weniger gut. Also, ne, Shinsuke, AJ, also WWE hat doch immer die großen Talents, egal wo, weggekauft. Also sei es auch aus Ring of Honor, von mir aus den Indies dann irgendwie weggesigned. Das ist ja eine gängige Geschäftspraxis. Und klar, es soll mit MJF einen Namen. Und ich sag mal, jeder, der bei AEW in der Main-Event-Riege unterwegs ist oder generell in einer Liga in der Main-Event-Riege unterwegs ist, kann immer oder wird auch immer ein Ziel für WWE sein. Also, nachdem sie zumindest mal so ein bisschen guckt und das beobachtet. Aber dann musst du halt auch schauen, wie setzen sie den ein. Na, also du kannst jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, nochmal Naraku holen oder Kushida und dann funktioniert es halt wieder nicht bei NXT. Also das ist ja auch, was machst du damit? Also ich finde auch, dass wir jetzt diesen Run hatten, diese schon auch Hall of Fame-worthy Career von einem AJ in WWE, da ist auch ganz viel Glück und Zufall drin gewesen. Das muss man ganz klar so sagen. Ne? Also sei es die erste Reaction im Rumble, wo dann Leute auf einmal super positiv waren, wo so ein Vince McMahon dachte, ach, den kennt ja eh keiner. Wäre es vielleicht da nicht so gelaufen mit dieser Reaction, dann wäre der niemals WWE-Champion geworden, hätte gerade dieses erste legendäre Jahr gehabt. Das darf man halt auch nie vergessen. Es kann auch genauso gut sein, du holst Leute, du präsentierst die falsch oder was haben wir denn alles schon für Rückholaktionen gesehen? Aleister Black, Rusev und sowas, ne? Klar, das waren jetzt keine Main-Event, da müssen wir nicht drüber reden. Aber es steht und fällt auch immer damit, was machst du mit diesen Leuten? Wie setzt du diese ein? Weil du hast ja auch Namen vorbereitet wie ein Kyle Fletcher zum Beispiel, der noch sehr, sehr jung ist, der extrem viel Potenzial hat.
Auch sich krass entwickelt hat in den letzten Jahren, ja.
Du kannst ihn aber rüberholen und mit dem gar nichts machen. Na, also, mein Paradebeispiel ist immer noch, dass ich in meiner Naivität dachte, okay, die beiden waren ein bisschen klein von der Körpergröße her, aber weißt du, wo wir dachten, ey, Tyler Bate und Pete Dunne, die sind hier 18 oder sowas, ne? Die können ja die nächsten 25 Jahre WWE füllen. Die haben halt nichts gemacht. Und die haben sich eine Zeit lang schon groß angefühlt, wenn du so nach NXT UK geguckt hast und ja, auch auf die NXT-Zeit. Und auch da, du hättest auch mit denen mehr machen können, falls du sie entsprechend präsentiert hättest. Ich würde sogar sagen, mit einem Pete Dunne noch mal mehr als mit einem Tyler Bate, weil Pete Dunne mehr einen Look hat. Hast du aber nicht gemacht. Und auch da sind wir wieder dabei. Eingang vom Podcast. Es ist eben nicht nur Hard Work, sondern es ist auch, wie präsentieren wir dich? Weil Kyle Fletcher ist jetzt da, wo er ist, weil er natürlich auch selbst an sich arbeitet, aber auch AEW ihm diese Bühne gibt. Du könntest aber auch Kyle Fletcher haben. Und ich würde das so ein bisschen gleichsetzen mit damals mit einem Cody Rhodes zum Beispiel. So vom Potenzial und vom Level her. Du hast halt dem Cody Rhodes diese Bühne am Anfang ein bisschen Legacy gegeben, dann halt nicht. Und dann wurde er Stardust. Und genau so ein Weg könnte auch, ich übertreibe jetzt einen Kyle Fletcher bei einer WWE gehen, sollten sie ihm diese Bühne nicht geben. Und das ist halt immer das Problem. Weil es ist dann eben nicht nur, ja, du musst dich anstrengen und zeigen, dass du da bist. Nee, dann kannst du auch Stardust werden.
Ich glaube, zukaufen geht halt immer. Aber ich sehe tatsächlich derzeit nicht so ganz viele große Namen, ne, die so herausstechen würde. Man hat natürlich immer das Potenzial, einen Namen zu holen, der dann zu einem großen Star wird. Das geht halt immer. Aber du hast eben nicht noch einen zweiten Cody Rhodes oder einen zweiten CM Punk, der halt da so im großen Teich schwimmt.
Es gibt noch ein paar große Namen. Aber wenn man junge Talente, da ist es schon MJF. Wer soll da sonst wirklich der sein, der so wirklich in der WWE interessant wäre, der vieles schon mitbringt, der aber selber gleich beim letzten Ariel Helwani-Interview schon eher das ausgeschlossen hat, dauerhaft?
Ja, hat er auch.
Man weiß aber nie, wie das in ein paar Jahren dann ist. Das kann sich immer ändern. Aber das ist eigentlich einer der wenigen, wo ich sage, der gehört eigentlich in die WWE.
Ich mache Anführungsstriche, 42 ist, wäre jemand wie ein Kenny Omega. Das wären so die einzigen großen Namen, die du noch holen könntest, die so in dieser, ich bin zwar alt, aber ich bin noch Main-Event-Riege passen würden, meiner Meinung nach. Und junges Talent ist halt, wie wir gesagt haben, auf diesem Level natürlich eigentlich nur ein MJF.
Ja, wir werden sehen. Das Interessante ist, wir haben jetzt schon ein bisschen ganz kurz als abschließender Punkt, weil der Punkt eigentlich tatsächlich relativ kurz ist. Wir sprechen jetzt aktuell nur über die Männer, aber nicht über die Frauen. Und da muss man sagen, ich finde bei den Frauen natürlich, Frauenwrestling, Women's Revolution ist noch nicht ganz so lange her. Dadurch hast du auch eine höhere Fluktuation, wie ich finde, im Main Event. Du hast natürlich mit einer Rhea Ripley den größten Star aufgebaut, den du in der Frauendivision hast. Auch jetzt zuletzt verletzt. Aber die ist eben auch noch recht jung. Ich glaube, da, Kai, du nickst die ganze Zeit, haben wir dieses Problem mit den neuen Stars aufbauen noch nicht an der Stelle, oder? Weil das Women's Wrestling in dieser Qualität und dieser Form bei WWE auch einfach nicht so lange besteht wie bei den Männern, oder?
Ja, also ich glaube, der einzige Name, der in diese Roman Reigns, ich bin ja schon ganz lange dabei, Riege fallen würde, wäre halt so jemand vielleicht jetzt wie eine Charlotte oder eine Becky Lynch, die jetzt schon sehr lange da sind und sich auch an der Spitze irgendwie festgekrallt haben. Wie man das jetzt qualitativ findet, ist eine andere Sache. Ich finde, du hast aber bei den Frauen zumindest jetzt irgendwie, da fallen dir mehrere Namen ein, die zum einen einfach auch noch jung sind und da sind. Also wie gesagt, Rhea Ripley, weil du sagst, einer der größten Stars der Women's Division ist einer der größten Stars in der gesamten WWE, muss man ganz klar sagen. Und du hast halt immer mal wieder Leute, die trotzdem auch nochmal dann auf einmal hochkommen. Stephanie Vaquer, Io Sky, Liv Morgan. Das sind ja trotzdem irgendwie frische Namen, die jetzt, also das sind eigentlich diese Oberfemis, Bron Breakers, Trick Williams.
Soruka übrigens, ich sehe das Experiment noch nicht als beendet.
Ja, zum Beispiel das auch. Auch eine Tiffany Stratton, die sind, also ne, die ersten drei, vier, acht, die oder hier eine Liv und eine Io sind zwar schon länger da, aber die haben jetzt auch ihren Spot bekommen. Also ich finde, wir hatten eine Zeit lang viel eher das Problem, als wir wirklich nur Bailey, Sascha, Becky und Charlotte hatten. Das hat sich aber jetzt schon so ein bisschen mehr gewandelt und eine Rhea gehört auch dahin, die muss auch dahin. Also, und du merkst auch immer, dass die Women's Division deutlich schlechter ist, sobald eine Rhea nicht da ist.
Da fehlt halt dann eben das große Aushängeschild, ne? Rhea ist so ein bisschen vielleicht der Cody Rhodes der Women's Division oder der Roman Reigns so in der Richtung. Nur halt eben, die ist 29, das dürfen wir auch nicht vergessen. Die war noch verdammt jung, als sie damals auch beim Mae Young Classic gewrestelt hat, auch einen unglaublichen Weg durchgemacht.
Ja.
Und Saladin, wie siehst du hier die Frauendivision?
Ich würde noch Bianca Belair noch da erwähnen. Die ist eigentlich auch ein ganz großer Name. Wie gerade
stimmt, Jo.
Ja, aber jetzt aktuell schwanger und der Finger. Ich bin gespannt, ob die...
Ne? Ich hoffe. Aber die ist auch so fast auf dem Level Rhea. Ja, ich glaube, weil die Division einfach noch in der Entwicklungsphase ist. Die ist jetzt so seit gut 10 Jahren, hat die so einen Gamechanger gemacht. Ich meine, wir haben ja Divas-Legenden zurück. Aber die, glaube ich, nicht so eine große Rolle. Aber wir haben auch mit Liv Morgan, wir haben da immer noch, für mich wirkt das immer noch sehr frisch einfach insgesamt. Und da ist, die Qualität ist schon sehr hoch. Man kann inzwischen aber auch sagen, hier, Jade Cargill funktioniert nicht wirklich, die funktioniert nicht wirklich. Es gibt, glaube ich, diese etablierten, aber es fühlt sich halt immer noch neu an, wenn jetzt zum Beispiel Divas-Performerinnen zurückkommen, AJ Lee, die Bellas etc. Man merkt dann, das Niveau sinkt dann ganz schnell. Wenn man dann wieder die aktuellen Performer sieht, dann finde ich, da ist halt immer noch ein ganz anderes Level. Und es ist halt immer noch in der Entwicklungsphase, finde ich. Sicherlich finde ich, dass das in letzter Zeit ein bisschen weniger der Spot für sie wird, finde ich. So, dass der Fokus weniger geworden ist. Aber ich denke, dass das wird sich wieder einrahmen, weil die werden größer. Das entwickelt sich noch und zwar in eine richtige Richtung, trotz allem. Weil die Qualität einfach immer noch, der Unterschied merkt man ja riesig, wenn man ältere Performer sieht und die gegenwärtigen Performer. Auch Charlotte, finde ich, hält sich immer noch groß, ja. Und sie ist, glaube ich, für diese Generation, die jetzt nur Charlotte Flair verfolgt haben, größer als ihr Vater. Weil das ist wirklich ein großer, großer Faktor in dieser Female Division.
Und, ja. Also was ich noch einen ganz guten Punkt fand, also dieses, man muss ja wirklich gucken, woher wir kommen, ne? Also, ja. Weil du kommst ja halt wirklich aus diesem Diven Wrestling. Du hast jetzt eigentlich nicht, also, ne, weil wir jetzt die Namen bei den Männern angesprochen haben, so, du vergleichst mit dem Hogan, Austin, Taker, Triple H. Also im Endeffekt in der Frauendivision, klar, du hattest auch in den 90ern mal große Namen, aber wenn wir jetzt so auf diese ab 2005er Zeit gucken.
Ja, du kannst Lita und Trish, möchte ich ja ganz kurz nennen, ne? Das ja, ist
genau.
So ein bisschen, ja, ja.
Genau, die hast du halt, ne? Und danach vergleichst du dich mit Michelle McCool, solchen Namen, ne? Dann auch da
trotzdem Candace.
Mit den Bellas.
Ja.
Und nehmen alles hier, Maria und.
Nee, Eva Torres.
Ja. Also, ne, du hast halt wirklich, du kommst da auch schon aus einer nicht so guten Zeit. Das war ja auch so ein bisschen, ne, du sprichst Lita und Trish an, wie wir auch letztes Mal gesagt haben. Eine AJ Lee und eine Paige waren nie überragend, aber im Vergleich zu dem, was du sonst gesehen hast, waren das ja die besten Wrestlerinnen der Welt. Und das ist halt dieser Unterschied. Deswegen hast du gar nicht so diesen Vergleich und deswegen ist halt, wie Saladin gesagt hat, auch vieles fühlt sich halt viel, viel frischer an. Weil es halt aufgrund dieser kurzen Zeitspanne immer noch viel frischer ist.
Ja. Deswegen kann man dieses Thema, glaube ich, relativ kurz halten. Ja, an der Stelle, da gibt es noch kein Main-Event-Problem. Ganz im Gegenteil, da kann man eben auch noch, da probiert man halt eben auch was, ne? Aber da haben wir auch noch nicht diese absolut etablierten Namen, die man immer wieder da oben reinwirft. Ne? Klar, wir haben ein bisschen gemotzt hier und da, ne? Mit einer Rhea und mit einer Charlotte, aber es hält sich noch in Grenzen im Vergleich zu dem Männer-Roster. Deswegen glaube ich, kann man dann aber hier dieses Thema ganz gut beschließen. Ich frage nochmal, Saladin, möchtest du noch was ergänzen abschließend?
Insgesamt glaube ich, dass wir da eine spannende Zeit erleben, aber ich habe das Gefühl, dass nicht so viel Veränderung kommen wird. Ich glaube, die Strukturen sind aktuell sehr festgefahren in der WWE und damit müssen wir uns erstmal anfreunden. Ich glaube, ganz spannend wird eben auch WrestleMania in Saudi-Arabien, was wir da bekommen werden. Ob das jetzt nur Nostalgie pur wird, was ich ein bisschen befürchte, oder ob wir da dann doch positiv rausgehen, weil ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht The Rock sogar noch dort sehen werden oder egal auch wen. Und dieser ganze Nostalgie-Wahn, der stört eigentlich so ein bisschen die Entwicklung des Professional/Sports-Entertainment.
Kai?
Ich bin sehr gespannt. Ich sehe es aber eigentlich wie Saladin, dass, oder ich habe es ja auch selbst gesagt, also du wirst gar nicht so viel Entwicklung bekommen, weil ich sag mal, selbst die jetzt irgendwie dann teilweise 45 sind oder lass es halt wie Roman und Cody 41 sein, die können halt noch 5 Jahre da sein. Und warum das ändern? Die sind ja schon große Stars. Die werden höchstwahrscheinlich nicht kleinere Stars werden im Verlauf der Zeit, weil sie eben die Programme bekommen. Weil sie die Stars sind. Und mal schauen, ob sich da irgendwelche Leute noch oben mit reinmogeln können. Wir haben die Leute, die Namen angesprochen. Es gibt halt auch traurigerweise, wie man merkt, dadurch, dass man sich entsprechend wiederholt, gar nicht so viele Namen. Ich würde immer noch sagen, es gibt vielleicht irgendeine Person, die haben wir jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm und die schlägt dann ein, warum auch immer. Ne? Irgendwas kann einen immer so ein bisschen aus dem Nichts überraschen. Das ist ja auch das Schöne am Wrestling. Aber im Endeffekt ist es halt so, wie Saladin auch gesagt hat, ein bisschen dieses Schwarzmalerische, was wir dann haben. Ich glaube, es wird sich gar nicht so viel ändern, weil du hast die Leute, die können auch wrestlen. Auch ein Punk macht, wenn nichts passiert, noch 3 Jahre. Ja.
Ja, ich verweise an der Stelle hier, wir haben schon mal einen Podcast über die nächste Generation gemacht, Meller und ich damals, und haben dann über bestimmte Namen gesprochen, die auch zum Beispiel bei NXT auftauchen. Wir haben das war noch vor Kendall Gracehill-Gewinn, die zum Beispiel hervorgehoben. Ich habe so ein paar Picks dann eben auch gehabt an der Stelle. Ich sehe beispielsweise, wenn man bei NXT schaut, auch so Tamien Heights zum Beispiel, sehe ich ein bisschen was, nicht in dem Charakter, aber ich finde, der hat irgendwas. Ich sehe auch ein bisschen was in Shiloh Hill und auch in verschiedenen anderen Namen, aber da braucht es eben auch die entsprechende Exposure und entsprechende Charakterentwicklung, die man dann eben auch beim Main Roster dann an den Tag legen kann und muss. Und im Frauenroster haben wir zuletzt Tatum Paxley gesehen, die debütiert ist. Da bin ich auch gespannt, wo man die hinterher hinstecken wird und welche Entwicklung die nehmen wird. Auch eine Lola Weiss wird ja in Zukunft hochkommen. Ne? Nicht jetzt sofort, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, aber die hat sich ja auch quasi verabschiedet bei NXT. Deswegen, da wird noch einiges passieren. Wir werden da noch einige Entwicklungen haben, genauso bei den Männern. Mal gucken, wo wir hier vielleicht in einem Jahr sitzen und wo dann ein Oberfemi ist, wo ein Bron Breakker steht, wo ein Jacob Fatu steht, Carmelo Hayes, ein Bronson Reed und wie die nicht alle heißen, die wir da noch alle haben.
Auch wo ein Gunther steht.
Auch wo ein Gunther steht, absolut. Ne, den haben wir heute auch schon diverse Male angesprochen. Ne, wie der weiter eingesetzt wird, ist sicherlich jemand, der natürlich jetzt da nicht mehr als der, ja, der ist halt eher so eine Kategorie drüber über den Namen, die wir jetzt schon genannt haben, weil der einfach schon so oft auch in großen Fäden mit dabei gewesen ist, auch Titel jetzt schon mehrfach gewonnen hat. Nichtsdestotrotz, nicht auf dem Level eines Roman Reigns, eines Cody Rhodes oder wie auch immer, was die Main-Event-Dichte angeht. Ja, wir werden sehen. Ich glaube, das wird auch ein Thema sein, was uns hier noch in Zukunft ausführlicher beschäftigen wird. Das ist generell natürlich ein Problem, was wir garantiert nochmal besprechen werden. Spätestens in irgendeinem Fragen-Podcast. Da könnt ihr übrigens auch wieder Fragen einschicken, weil demnächst der Fragen-Podcast wieder ansteht. Gerne an fragen@headlock.de oder direkt auf unseren Discord in den Fragen-Thread. Nächste Woche geht's hier weiter. Da habe ich mit Shaggy über die WCW im Jahr 1993 gesprochen. Es gibt ein bisschen TV-Geschichte, es gibt Geschichten über merkwürdige Gimmicks, über die Masters of the Powerbomb, über die Colossal Kongs, über Cactus Jack gegen Vader und über Ric Flair natürlich auch. Also da können sich dann die Retro-Freunde ein bisschen drüber freuen. Und außerdem geht nächste Woche auch unsere Helden aus der zweiten Reihe Serie weiter. Wir sprechen über Mark Merrow, Shaggy und ich. Das haben wir im Doppeltaping aufgenommen, weil wir gerade so schön im Flow gewesen sind in der WCW. Und damit mache ich hier den Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.